Hallo, liebe Hörer von Radio Lora. Wieder mal ist Tauschringzeit. Auch heute gibt es wieder interessante Beiträge und Interviews, zum Beispiel über organisiertes Trampen und eine ungewöhnliche Alternativwährung. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Durch die Sendung führen euch heute Gabriele, Dorina, Christine, Michael und Sabine.
Auf dem Tauschkongress, dem Bundesarbeitstreffen der Tauschringe, traf ich Bärbel Weidmann vom Tauschring Trostberg und hörte das erste Mal von ihrer Initiative des organisierten Trampens mit dem Motto Sinnvoll Wertfahrt. Was heißt Sinnvoll Wertfahrt? Mitnehmen und mitfahren macht Sinn, die Autos werden voll, jede Begegnung hat einen Wert und das bei einer Fahrt. Sinnvoll Wertfahrt. Neongelbe Bänder mit dem Logo zeigen dem potenziellen Autofahrer und dem Mitfahrer die gegenseitige Bereitschaft zur sinnvollen Wertfahrt an.
Wie funktioniert das? Mitmachen kann jeder, der in einer vertrauenswürdigen Gruppe, einem Verein oder einer Organisation ist, die ihre Mitglieder persönlich kennt. Die Story. Anton Abel möchte bei Sinnvoll Wertfahrt mitmachen. Er ist Mitglied im Adlerzuchtverein. Der Vorstand findet die Sache unterstützenswert und kontaktiert uns. Wir schicken ihm die Materialien für seine 30 Mitglieder zu. Nun benötigt Anton zwei Mitglieder, die mit ihrem Namen Anton als vertrauenswürdigen Autofahrer beglaubigen und seinen Führerschein in Augenschein genommen haben. Er bekommt ein neonfarbenes Band mit seinem Namen in der Mitte, den Namen seiner Leumunde rechts und links und dem Emblem seines Vereins ausgehändigt. Bertha Bohne hat kein Auto und möchte deshalb bei der Sinnvollwertfahrt mitmachen. Auch sie konnte ihren Tauschring von den Vorteilen überzeugen. Die 68 Mitglieder können ab jetzt bei ihrer Leitung ein Band bekommen. Der Tauschring hat von uns nur das Logo gebraucht und näht sich die Bänder selber. An der Straße erkennt Anton die Bertha an dem neongelben Streifen. Er hält an und fragt nach dem Fahrziel. 7 Kilometer könnten sie gemeinsam fahren. Bertha fährt diese Strecke öfters. Das nächste Mal nimmt sie Anton bestimmt wieder mit. Vielleicht wird auch Teilnehmer des Tauschring, von dem Bertha ihm unterwegs begeistert erzählt hat. Wer Interesse hat, kann sich mit seinem Verein oder seiner Organisation bei uns melden. Was das kostet? Etwas Zeit und Engagement. Es kostet eure Leute etwas Arbeitskraft, die Bänder zu beschriften. Vielleicht habt ihr auch das Potenzial, sie selber zu drucken und zu nähen. Bei Bärbel gibt es Bänder, solange das Material reicht. Vielleicht hast du auch eine Quelle, wo wir für eine weitere Verbreitung günstig Material herbekommen. Kontakt: Bärbel Weidmann 08623 660 5072 info@sinnvollwertfahrt.de.
Wir haben Glück und erwischen die vielbeschäftigte Bärbel Weidmann am Telefon. Bärbel, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, Sinnvollwertfahrt war ein Prozess erstmal. Zunächst mal bei uns im Umweltschutzverband die Frage, wie wir diese vielen leeren Autos füllen können und wie wir unsere Bussituation, die bei uns auf dem Land einfach katastrophal ist, ändern können. Da kam schon mal so eine Grundidee davon, dass es da irgendein Kennzeichen geben müsste, damit die Autofahrer einfach signalisieren, beziehungsweise die, die mitfahren wollen, dass sie dazu bereit sind. Dann kam natürlich die Diskussion auch im UVA, im Umweltschutzverband, dass es zu gefährlich ist, Tramper mitzunehmen und damit eben dann diese Initiative von Sinnvollwertfahrt, die ich auf dem BAT 2013 mit anderen besprochen habe und die dann einen Namen gefunden hat und dann sich eben in die Tat umgesetzt hat.
Wie ging es denn nach 2013, da habe ich ja auch zum ersten Mal von dieser Initiative gehört, weiter? Wie hast du das vorangetrieben?
Ja, zunächst mal war die Findung eines Namens dran, dem irgendwie einen Namen zu geben, der dem Leser sofort signalisiert, was drinsteckt, sinnvoll Wertfahrt. Ich weiß nicht, wenn du das hörst, kapierst du, um was es geht?
Also damals habe ich es nicht sofort kapiert, inzwischen kenne ich ja euer Motto, mitnehmen und mitfahren macht Sinn und so weiter. Inzwischen weiß ich das, aber so auf Anhieb hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gewusst.
Ja, genau. Also ich denke mal, das ist einfach ein griffiger Name, der dann mit etwas verbunden werden kann, wenn das einfach bekannter wird. Genau, sinnvoll wird Fahrt, dann hatten wir den Namen und dann war ein sehr längerer Prozess auf der Suche nach etwas, wie man ein Signal aussenden kann. Ich hatte da zuerst eine Idee von solchen ja, birnenförmigen Teilen, die man sich an die Tasche hängen kann und die auch leuchten, die LEDs drin haben. Ich habe da was gefunden, was ganz gut, wo man auch aus der Ferne erkannt hat, da möchte jemand mit, auch im Dunkeln. Und als ich die Firma dann angeschrieben hatte, zum zweiten Mal, als es dann konkreter wurde, haben die gesagt, ja, haben wir aus dem Programm genommen. Und dann standen wir wieder ganz am Anfang und waren wieder auf der Suche nach einer neuen Idee. Ich wollte halt auch nichts aus China, was dann irgendwo produziert wird, sondern es sollte irgendwas ganz Einfaches sein, was man auch nachproduzieren kann. Bis wir dann schließlich auf die einfachste Lösung gekommen sind, Leuchtstreifenbänder zu nähen und dann eben ein Logo drauf zu machen. Und auf dem Logo dann diese Namen, wem es gehört, und unten drunter ein Logo von einem Verein, der sagt, ja, bei uns sind einfach ein paar Leute, die da mitmachen und wir kennen denjenigen, der das Band hat, der ist in Ordnung. Und daneben rechts und links noch zwei Namen von Leuten, die sagen, auf deinem Band unterschreibe ich, dass du für mich jemand bist, bei dem ich mitfahren würde oder den ich auch mitnehmen würde, wenn er an der Straße steht, damit es einfach so ein bisschen eine Form von Sicherheit bekommt, wenn es erwünscht ist.
Werden die Fahrten entlohnt, so wie beim Tauschring, irgendwelche Dienstleistungen? Oder sind
das
die vollkommen...
Das ist eine Überlegung, auch solche mit, dass man Stempel draufdrücken kann oder Aufkleber oder sonst irgendwas, aber das wurde dann alles zu kompliziert und wenn es kompliziert ist, macht es keiner mehr. Und von daher sind wir dann zurückgefahren, einfach auf die Grundidee, die Autos voll zu machen und einfach die Menschen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, du bist mir sympathisch, ich nehme dich mit. Und genau, und dieses andere System hätte einfach, ja, wahnsinnig viel Aufwand, viel Probleme mit, wo kriege ich die Aufkleber her und was klebe ich drauf, wer macht damit und so weiter. Ja, es wäre einfach noch um Jahre zurückgeworfen
worden. Ja, und auch die zentrale Verbuchung und Abrechnung wäre ja auch Verwaltungsaufwand gewesen.
Wie sieht es denn aus mit dem gegenseitigen Finden? Ihr habt jetzt dieses leuchtende, zumindest wenn der Scheinwerfer drauf fällt, leuchtende Band. Braucht ihr nicht irgendwie noch was, was aus der Ferne funktioniert? Eine App im Handy oder sowas im Smartphone, dass man gefunden wird oder den Fahrer findet? Man muss ja irgendwie zusammenkommen. Wie seht ihr das?
Ja, also die Apps und die Findungsprozesse, die gibt es ja schon, ganz tolle Initiativen. Ich habe mich da auch damit beschäftigt, habe mir die angeschaut, wie funktionieren die, und da gibt es wirklich großartige Sachen. Aber die Marktlücke sozusagen, oder was heißt Markt, nur die Lücke, ist eben, dass ich ja mich nicht verabreden möchte und ich möchte auch nicht irgendjemand mitnehmen, den ich gar nicht kenne. Das ist also wie bei BlaBlaCar oder solchen Sachen, wo dann Fahrerbewertungen sind und so weiter, finde ich toll und sind für große Sachen geeignet. Aber die spontane Fahrt, ich fahre jetzt mal einen halben Kilometer bis in die Stadt rein und jetzt entscheide ich mich, dass an der Straße jemand steht, da erkenne ich, der möchte mitfahren und entscheide mich jetzt spontan, ob mir seine Nase passt oder nicht, ob ich ein gutes Bauchgefühl habe oder nicht, dass das eben nicht eine Verpflichtung wird, sich zu verabreden, und dann müsste es eben auch wieder entlohnt werden und Tankgeld und so weiter, die ganze Palette gemacht werden. Und das soll einfach eine Sache sein, dass ich mache das Auto voll, ich entscheide mich jetzt, jemanden mitzunehmen, oder ich lasse es einfach, weil ich ein ungutes Gefühl habe, weil ich das jetzt gerade nicht brauchen kann.
Ich meine, auf der einen Seite würde es sicher funktionieren, wenn ich so denke, ich fahre jeden Morgen 2 Stunden Schlange von hier, von Nandlstadt nach München, und die Autos sind wirklich immer nur mit einer Person besetzt und es stehen ganz oft welche an der Straße. Aber ich habe mich bisher, sind meistens Männer, die trampen, auch nicht getraut, da jemanden mitzunehmen, morgens im Dunkeln oder auch abends zurück im Dunkeln. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das weiter bekannt zu machen.
Ja, genau. Vor allem auch gerade da, ich denke mal, wenn du so ein Band siehst, wo du siehst, oh, da hat jemand ein Vollwertfahrtband, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist jemand, der irgendwo bekannt ist und der hat das Band bekommen, weil er vertrauenswürdig ist. Ich glaube, dann ist einfach die Möglichkeit, jemanden mitzunehmen, größer, als wenn jetzt irgendjemand da steht. Ja. Aber trotzdem denke ich mal, unser Bauchgefühl ist das Wichtigste, dass wir spüren, ob es dran ist oder nicht.
Und als Ergänzung, ich meine, diese Apps sind vielleicht im Moment noch mit irgendwelchen Organisationen verbunden, aber sowas kann ja auch ganz neutral sein und nur für euch. Dann habt ihr dieses Band als Erkennung und ihr habt es als Autorisierung, dass derjenige eben bekannt und vertrauenswürdig ist. Und trotzdem findet ihr besser zusammen, wenn das jetzt keine Dichte hat im ländlichen Raum und es will jemand eine längere Strecke mitfahren und hat sich schon auf den Weg gemacht zu Fuß und möchte wirklich, dass mal jemand vorbeifährt, dann muss er sich doch irgendwie erkenntlich machen oder in einem größeren Suchkreis gefunden werden.
Außerdem könnte man vor allem bei schlechtem Wetter oder im Winter vermeiden, dass man lange draußen in der Kälte rumsteht, wenn man morgens kurz in die App schreibt, wer aus Nandlstadt fährt heute nach München oder so. So stelle ich mir das vor.
Nur ergänzend.
Wie gesagt, da gibt es schon ganz tolle Initiativen, jetzt auch über Facebook zum Beispiel oder sonstige Plattformen, die einfach solche Postings geöffnet haben. München, ich fahre nach München rein oder ich brauche hier eine Mitfahrgelegenheit. So, das funktioniert eigentlich ganz gut schon. Aber wie gesagt, diese ganz spontane Sache, dass ich sage, ich laufe schon mal in die Richtung, wo ich möchte und wenn mich jemand mitnimmt oder ich stehe an der Bushaltestelle, aber wenn jetzt vorher schon jemand kommt, der mich mitnehmen kann, dann ist mir das natürlich lieber, weil muss ich nicht so lange warten und solche Sachen. Das fehlt einfach noch. Also ich habe nichts dagegen, mich jetzt mit irgendeinem System, was gut funktioniert, noch zu verbandeln oder zu sagen, komm, wir machen das gemeinsam. Da ist man bestimmt noch ausbaufähig. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine eigene App wieder mit eigenen Funktionen und so weiter da.
Ja, oder eine vorhandene App. Ich denke nur an den Ausbau. Ihr habt ja jetzt erstmal einen Start hingelegt, soweit so gut. Die ersten Bänder sind verteilt und jetzt kommt es entweder darauf an, die Dichte der Mitmacher zu erhöhen oder die Leichtigkeit des sich gegenseitig Findens zu erhöhen. Deswegen die Frage.
Genau. Gut. Also ich denke mal, da muss auch jeder, der das Band mit seiner Gruppe oder mit seinem Verein nutzt, schauen, was ist bei uns in der Gegend üblich, wie machen das die Leute bei uns auf der Straße und sich dann einfach da dran zu wenden und zu sagen, hey, wir haben hier solche Bänder und können wir das dann mit integrieren. Ich denke mal, das muss schon an die Region gebunden sein, weil wir eben keine wahnsinnig großen Fahrten, also wenn ich jetzt so ein Band in Hamburg oben trage und die haben noch gar keine Bänder, dann interessiert das keinen, ja, weiß niemand, was damit gemeint ist. Das heißt, da sind einfach schon auch die Gruppen, die sagen, auch finde ich toll, wir möchten es nutzen, gefragt zu schauen, was ist bei uns jetzt in der Umgebung eigentlich sinnvoll.
Prüft ihr denn, an wen ihr die Bänder ausgibt? Also wenn jetzt Lieschen Müller sich anmeldet, schaut ihr nach, wer ist Lieschen Müller und ist die vertrauenswürdig?
Also auch da gehe ich so auf das Bauchgefühl, kenne ich die Person, also zum Beispiel über die Tauschringe kenne ich die schon, dann sage ich, du, kein Problem, kenne euren Laden, euren Tauschring, da habe ich jetzt keine Bedenken. Aber wenn jetzt, also ist noch nicht vorgekommen, sich jemand anmeldet, der irgendwie Gorilla-Verein heißt oder so und ich den nicht kenne, dann ist natürlich auch die Frage, wer seid ihr, was macht ihr? Also ich denke schon, dass ich dann erstmal ein bisschen forschen würde und recherchieren würde, wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe, dass die Bänder da einfach rauszugeben.
Schaffner bei der Taliban oder so.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ist bisher noch nicht vorgekommen. Bisher waren es wirklich Vereine, Feuerwehr, sonstige Gruppen, also vor allem auch Tauschringe, die sagen, ja, wir haben eine Plattform, wo sich das einfach lohnt, mit 50, 70 Leuten da einfach mal anzufangen und zu schauen, wie das geht.
Wie sieht das Feedback aus? Die ersten Nutzer gibt es schon. Was sagen die? Funktioniert das?
Also es ist unterschiedlich. Wir haben Gruppierungen, die gesagt haben, ich hänge ein Signal raus und ich laufe aber immer die gleiche Strecke und die Leute, die mich sowieso immer mitnehmen, die wissen das schon und die machen das dann auch wieder. Und mal fragt auch jemand, der mich so mitnimmt, was hast du da? Also ich denke mal, das ist einfach noch das Problem. Bei uns gab es einen Zeitungsartikel, einen großen darüber, sodass das prinzipiell mal in den Köpfen der Leute angekommen ist. Aber die Bandbreite fehlt einfach noch und auch das, einfach diese Vereine, die dann sagen, bei uns gibt's das, wenn du eintrittst, gleich mit dazu. Das wäre so mein Wunsch an die Tauschringe, dass die sagen, wer sich anmeldet, wird gleich gefragt, möchtest du so ein Band dazu haben, dass wir uns auch erkennen und mach da mit. Also so das Engagement von außen fehlt einfach noch so ein bisschen. Aber in Grafing gibt's an die 50 Bänder. Und die fordern immer wieder neue an und da gehe ich davon aus, dass die einfach auch damit fleißig tauschen.
Vielleicht müsst ihr mal so ein Benutzerfeedback gezielt einholen, um eine Story zu haben, um dann auch andere besser überzeugen zu können. Wenn jetzt, was weiß ich, 5 oder 10 Leute sagen, so und so hat das für mich funktioniert und Sinn gemacht, dann hat das ja eine ausstrahlende Wirkung.
Ja, genau. Das wäre jetzt so der nächste Schritt. Also wenn wir jetzt schauen, wie geht's weiter, deswegen auch Radiosendung oder sonstige Artikel, die jetzt nochmal verstärkt rauskommen, dass die Leute mitmachen und dadurch gibt es natürlich dann auch ein anderes Feedback, als wenn ich jetzt einfach nur die 10 Gruppen, die jetzt dabei sind, einfach frage, wie funktioniert das bei euch mit euren 10 oder 20 oder 30 oder 50 Bändern? Da brauchen wir einfach noch ein bisschen Pionierarbeit.
Na gut, ich bin wahrscheinlich wieder mal zu früh und wir müssen das Interview einfach nochmal wiederholen dann. Ja, vielen Dank für die Informationen. Wie ich glaube, zusammen mit dem Flyer haben wir jetzt eigentlich einen guten Eindruck bekommen und können das auch weitergeben.
In der nun folgenden Musikpause singt uns Sunjela Reuter von der Zeitbörse Königsbrunn das Ave Maria. Wir sind zurück in der Sendung bei Radio Lora vom Letztauschring München.
Und hier ein leicht gekürzter Bericht vom Umlandtreffen am 31. Oktober 2015 in Grafing, veröffentlicht am 9. November in der Ebersberger Zeitung. 80 Teilnehmer aus 20 süddeutschen Tauschringen trafen sich an einem Nachmittag in Grafing, um sich unter dem Motto Ideen einbringen, Erfahrungen austauschen, Anregungen mitnehmen, über interessante Themen aus der Welt des Tauschens auszutauschen. Manfred Neumann, der Leitungssprecher des Talentetausch Region Grafing, abgekürzt TTG, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die Entwicklungsgeschichte des Tauschring von 1999 bis heute. Er informierte über dabei gewonnene Erkenntnisse, über notwendige Entscheidungen und positive Erfahrungen, die dazu führten, dass die Grafinger Organisation heute 142 Tauschkreisteilnehmer zählt. Im zweiten Teil der Veranstaltung stellten in kurzen Impulsreferaten der Ahlener Tauschkreis das organisierte Trempen Sinnvoll-Wertfahrt vor. Der Tauschkreis aus Hausham stellte die Struktur für eine gemeinsame Internetplattform vor und der Tauschkreis Augsburg das Konzept für eine Letz-Akademie. Im dritten Teil wurde dann vor allem über das Thema Menschen, die vor Krieg, Hunger und Unterdrückung zu uns fliehen, diskutiert. Ein Thema, das derzeit alle bewegt. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Tauschkreise grundsätzlich Raum für Menschen unterschiedlicher Völker, Kulturen und Glaubensgemeinschaften bieten. Inwieweit jedoch eine direkte Integration dieser Menschen in das Tauschsystem möglich ist oder ob es nicht besser wäre, die helfenden Organisationen durch die Tauschkreise aktiv zu unterstützen, dies können die einzelnen Tauschkreise am besten nach ihrer jeweiligen Situation vor Ort entscheiden.
Ein weiteres Thema auf der Veranstaltung war die Organisation von Warenschenktagen. So wie sie das katholische Kreisbildungswerk KBW vor kurzem zum vierten Mal in Ebersberg mit ihrer Veranstaltung Ich schenk dir was durchführte. Auch hier konnten die Anwesenden aus dem Erfahrungsschatz von Tauschkreisen schöpfen, die solche Veranstaltungen schon seit vielen Jahren durchführen, zum Beispiel in Memmingen, Königsbrunn oder in Aalen. Der Fürther Tauschkreis wurde dafür sogar von der Stadt Fürth mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Zum Schluss verabredeten sich die Teilnehmer, das nächste Treffen der Tauschkreise im April 2016 in Augsburg abzuhalten.
Im Folgenden stellen wir euch ein Kreditsystem im alten China vor, sowie eine Art Komplementärwährung in Südamerika.
Failun, das fliegende Rad, das älteste Währungssystem der Welt. Eine Währung ohne Geld, dezentralisiert, jeder kreiert zinsfreien Kredit für jedermann.
Die Chinesen schafften es fast 12.000 Jahre ohne Geld. Diese Tatsache ist sensationell und darum wird sie bei uns im Westen verschleiert.
Gemäß Professor Kuroda Akinobu von der Universität von Tokio gibt es bis heute keine ernstzunehmende akademische Arbeit, weder von Historikern noch von Ökonomen, welche erfolgreich die asiatischen Währungssysteme erforscht und verglichen hat. Nur unzureichend wurde analysiert, was die treibenden Motive für die substitutiven und komplementären Währungssysteme waren. Einig sind sich alle Forscher, dass in China von 9.000 bis 11.000 Jahren Rinder die Wertebasis für allen Handel darstellten. Daraus resultiert jedoch kein Tauschhandel, wie oft verkannt wurde, sondern ein Kreditsystem. Wer Rinder, das heißt Güter, hatte, war kreditwürdig.
China entwickelte sich nicht vertikal, sondern horizontal. Über eine Vielfalt autonomer landwirtschaftlicher Märkte mit eigenen Währungssystemen, die alle kreditbasiert funktionierten und keine Konvertierung zu komplementären Währungen vorsahen und wünschten. Es war keine Gemeinschaftswährung, sondern ein persönliches Kreditsystem. Jeder für jeden. So, interessant, finde ich, vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit darüber nachzudenken und zu diskutieren. Wenn ich das so betrachte, dann kommt mir unser Tauschring oder unser Tauschen sehr, sehr stark in den Sinn, weil ich empfinde, es ist ja ähnlich, also jeder für jeden, man konnte eine Leistung erbringen und hat dafür einen Kredit bekommen und dann musste man ein anderer die Leistung bringen, um dafür wieder einen Kredit zu geben. Also ich würde das vergleichen mit unserem System. Wir machen eine Leistung, kriegen dafür Talente oder eine andere Währung und dann jemand anders muss diese Währung wieder oder diese Leistung bringen, um genauso Währung zu bekommen.
Der Unterschied ist nur, bei Feilun war das ein bilaterales Tauschen. Also wenn du jemand die Haare geschnitten hast oder den Garten gemacht, dann wurde diese Leistung in das Buch eingetragen. Jeder hatte so ein kleines Büchlein. Und der die Leistung empfangen hat, hat dann irgendwann später dir eine Leistung zukommen lassen. Im Tauschring ist es so, wenn du eine Leistung für mich erbringst, muss ich dich mit unserer Komplementärwährung bezahlen, den Talenten. Bei uns geschieht es ja immer auf der Basis von Zeit. Also wenn du 2 Stunden für uns gearbeitet hast, muss ich dir 40 Talente geben. Mhm. Und dieser Aspekt war eben bei Feilun nicht. Deswegen war es kein Tauschsystem. Was denkt ihr darüber? Also wir tauschen ja multilateral und damals war das bilateral.
Also ich denke, in einer Großstadt, in der wir ja leben, ist dieses Bilaterale praktisch undurchführbar. Weil ich weiß nicht, ob mein Nachbar gerne Italienisch lernen möchte, wenn er mir hilft. Also ursprünglich war das ja eine erweiterte Nachbarschaftshilfe, ist ja unsere Idee. Und es geht eben nie mehr in so einer großen Stadt direkt, dass der eine das anbietet, was der andere brauchen kann und umgekehrt. Und deswegen ist unser System für unsere Verhältnisse so praktisch, weil wir einfach eine Leistung sozusagen in den ganzen Ring hineingeben und irgendjemand kann dann etwas wieder von uns in Anspruch nehmen.
Und es ist gerecht, weil wir ein richtiges Bewertungssystem haben, eben mit diesen Talenten. Das scheint mir ja bei dem Feilun zu fehlen.
Ich meine, die hatten verschiedene Farben, die Büchlein hatten verschiedene Farben, rot, grün, gelb und so weiter, die eine Aussage getroffen haben, ob du kreditwürdig bist oder nicht.
Was mir aufgefallen ist, auch beim Recherchieren, dass die eigentlich von den Elementen, von den 5 Elementen ausgehen, dass jeder Mensch wird in China bei seiner Geburt einem Element zugeordnet. Und danach, wenn man jetzt mit diesem Feilun arbeitet, ist es dann unterschiedlich, mit welchen, ich sag mal, Elemente-Mensch man arbeitet, dass dadurch die Kredite auch unterschiedlich ausfallen.
Das heißt, dass sie unterschiedlich bewertet werden.
Ja.
Dass jede Farbe einen bestimmten Wert ausdrückt. Und in unserem Tauschsystem gefällt mir eben besonders gut, dass Marmelade einkochen genauso viel wert ist wie vielleicht irgendeine aufwendige Schmuckarbeit, dass es nur um die geleistete Zeit geht, dass wir die Arbeit eben nicht bewerten in dem Sinn, sondern dass es ein reines Zeittauschkonto ist und dass keine Zinsen anfallen.
Ja, Zinsen gab es bei den Chinesen ja auch nicht, ja. Gell, so wie ich das gelesen habe. Diese 5 Elemente, Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser, denen du zugeordnet wirst und die dann auch den Farben zugeordnet werden, sagen überwiegend was darüber aus, ob du ein guter Gläubiger, guter Schuldner bist, ob du zahlst oder dich weigerst oder das verschlammst, so habe ich das verstanden.
Ja, wir wissen es eben nicht genau, wie es gemeint ist. Gell?
Ja, aber was ich noch gelesen habe, unser heutiges Anschreiben, das ist ja jetzt nicht mehr so gang und gäbe, weil wir einfach zu groß geworden sind. Aber als ich klein war auf dem Dorf, da haben manche Leute beim Kaufmann noch anschreiben lassen. Und das geht wohl zurück auf dieses Büchlein, was die Leute bei Feilun benutzt haben.
Naja, bei Bauleistungen unterstützen sich die Bauern heutzutage noch gegenseitig, ohne dass irgendwas bezahlt wird und ohne dass irgendwas angeschrieben wird.
Ja, ja, klar, natürlich. Bei uns auf dem Dorf gibt es das noch, ja, ja, klar. Aber in der Großstadt halt nicht mehr, so in dem Maße.
Was mir auch aufgefallen ist in diesem System ist, also wenn jetzt ein Schuldner verstarb, dann konnte es passieren, dass der Gläubiger der Familie oder der Sippe die Schuld erlassen hat. Wenn aber umgedreht der Gläubiger starb, dann wurde diese Schuld, diese ausstehende Schuld wurde da vorher schon geregelt, dass seine Sippe das übernimmt und eben noch diese Schuld von diesem Schuldigen noch steht.
Ja, und es galt als Missachtung, wenn man nicht zur Beerdigung.
Richtig, genau.
Des Gläubigers kam als Schuldner.
Ja. Ja, und dann fand ich das noch ganz interessant.
Es war der Todestag.
Richtig.
Auch später dann jedes Jahr der Todestag, genau. Aber erstmal die Beerdigung.
Beerdigung und Todestag.
Ja. Und du musstest zu jedem Todestag wiederkommen und immer wurde dir, wenn du Glück hattest, ein Teil von deinen Schulden erlassen.
Und da gab es doch noch diese Geschichte mit dem Papier, dass man dann das Papier zerrissen hat an dem Todestag.
Ja, ja, genau. Das und ist heute noch
verbrannte. Und das verbrannte und dass das heute noch teilweise üblich ist, Papier zu verbrennen auf Beerdigungen.
Also dieses System gibt es anscheinend heute auch noch auf dem Land. Gell? Ja. Und die Jungen machen das, wie ich erfahren habe, über SMS und Internet und was weiß ich.
Genau.
Also ich finde das ganz stark.
Ja, ja.
Spannend.
Spannend, ja. Aber anders eben als bei uns und naja, es hat sich nicht so richtig durchgesetzt.
Was ich auch interessant finde, dass wir werden ja täglich über die Medien von allen möglichen Mord und Totschlagen in der Welt und um uns herum informiert und das gegenseitige Vertrauen hat sich ja ziemlich reduziert. Ja. Und das war ja die Basis für dieses Feilun, für dieses Funktionieren, dass die Menschen sich vertraut haben, dass ich also meine Leistung bringen konnte, ohne dass ich jetzt übers Ohr gehauen werde, dass ich also nicht die Gegenleistung kriege. Auch das würde ja heute bei uns gar nicht mehr so funktionieren, weil einfach diese Vorurteile, dass man denkt, naja, ob der jetzt kreditwürdig ist, ne? So in der Art. Also die Menschen waren einfach, sich einfach wirklich vertraut und sie haben sich gekannt.
Mhm. Ja, das war ja auch das. Aber trotzdem kam es offensichtlich manchmal vor, dass zwei sich gestritten haben über die Leistung. Und dann wurden beide eingesperrt.
Ja, gell? Das finde ich lustig.
Das finde ich gut.
Genau.
Das ist so im Bayerischen, sagt man ja auch bei Kindern, wenn es nicht aufhört, dann fängt die da ohne.
Ein Ende hatte wohl dieses System, beziehungsweise es existiert heute ja noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie früher.
Nee.
Also in der Ming-Dynastie hat es noch...
Es hat ja 11.000 Jahre.
Ja,
es funktioniert ja zum Teil heute noch auf dem Land.
Ja, in kleinen Zippen funktioniert es auch.
Was mir da einfällt, noch eine Frage. China war ja ungefähr 300 Jahre besetzt oder fremd beherrscht, vorwiegend von Mongolen. Und in dieser Zeit funktionierte dieses Feilun unter der Bevölkerung auch. Aber die Besatzer hatten ja ein anderes Währungssystem. Mhm. Also gerade über Marco Polo, so wissen wir auch, dass da eine ganz andere Währung. Aber die wirkte nicht nach unten. Mhm. Also die wirkte nur in dieser oberen Ebene. Was mich interessiert ist, da steht doch geschrieben, wenn die Besatzer in dieses System, dieses Feilun eingestiegen wären oder davon gewusst hätten, hätten sie die Wirtschaft Chinas damals kaputt machen können.
Das Feilun-System ist dezentral, hat keine zentralen Infrastrukturen und lässt sich gar nicht kontrollieren, weder von der Administration des Kaiserreichs noch von den mongolischen Eroberern. Im Gegensatz dazu hatten die Mongolen natürlich Interesse daran, den Fernhandel unter ihre Kontrolle zu bringen im Auftrage von Venedig. Dieses Ziel ließ sich erzielen, indem man für den Fernhandel und für offizielle Dinge ein neues Geld eingeführt hat, ein Papiergeld eingeführt hat. das nur so lange Bestand hatte, wie der Einfluss der Fremdherrschaft bestand?
Also so bis 1971 war das System ja dann abgeschafft, mehr oder weniger auf breiter Basis.
Passierte ja durch die Kommunisten, das wurde ja zwischen 1911 und 1971 sowas, wurde das völlig putt gemacht.
Ja, aber ausgewanderte Chinesen haben das in Südostasien verbreitet, ja. Und da gibt es heute auch noch. Ja, und sogar wir können im Internet dieses Buch bestellen, dieses kleine Buch, okay. Und lostauschen. Ich habe nur keine Rinder.
Ja, heute zählen wahrscheinlich andere Werte.
Wir hörten gerade Bachianas Brasileiras Nummer 5, gespielt von Sabine Hübner und ihren Freunden. Sabine Hübner gehört auch zum Tauschring München.
Das sogenannte Wunder von Curitiba. Curitiba ist ein Vorzeigebeispiel für die Wirksamkeit von Komplementärwährungen. Das Projekt hatte einfach dadurch riesigen Erfolg, dass das Ersatzgeld, das geschaffen wurde, in der Region verblieb und nicht zu den Banken abwanderte, wohin ja das Geld normalerweise verschwindet und nur in Form von Krediten wieder in Umlauf kommt. Das Beispiel zeigt schön, mit welch einfachen Mitteln man sich behelfen kann, wenn man nur will. Es geht hier um die Millionenstadt Curitiba, eine Provinzmetropole in Brasilien. In einer für die Region typischen Entwicklung war die städtische Bevölkerung explodiert. Von 120.000 Einwohnern im Jahr 1942 schnellte deren Zahl 1971 auf 1 Million. In diesem Jahr wurde Jamie Lerner Bürgermeister. Eines der Probleme, die Lerner am meisten Kopfzerbrechen bereiteten, war der Müll. Die Fahrzeuge der städtischen Müllabfuhr kamen nämlich nicht in die Favelas, weil die Straßen dort nicht breit genug waren. Daher türmte sich der Müll in den Elendsvierteln zu riesigen Bergen auf, die von allerhand Nagetieren bewohnt wurden, was zum Ausbruch zahlreicher Krankheiten führte. Ein unhaltbarer Zustand. Da Lerner und sein Team nicht genug Mittel für normale Lösungen hatte, was bedeutet hätte, dass die ganze Gegend planiert und anschließend durch Straßen erschlossen würde, mussten sie kreativ werden. Sie stellten am Rand der Favelas riesige Müllcontainer auf. Die trugen Schilder mit der Aufschrift Glas, Papier, Plastik, Biomüll und so weiter. Für all jene, die nicht lesen konnten, wurde ein Farbsystem erfunden. Jeder, der seinen Müll vorsortiert dort abgab, bekam einen Freifahrtschein für den Bus. Für die Mülltrennung in den Schulen gab es Schreibhefte. Bald waren die Blechhüttenstraßen blitzsauber, weil zu jeder Tageszeit Tausende von Kindern dort patrouillierten und den Müll einsammelten. Sie lernten sogar, die verschiedenen Plastiktüten zu unterscheiden. Und die Eltern fuhren mit dem Bus in die Stadt zur Arbeit.
Die ökonomischen Auswirkungen dieses Systems lassen sich auch in Zahlen fassen. Das Durchschnittseinkommen lag in Curitiba 3,3-mal so hoch wie im Rest Brasiliens. Das Realeinkommen liegt allerdings noch um etwa 30% höher, das heißt in etwa das Fünffache des Mindestlohns in Brasilien. Diese Differenz von 30% ergibt sich aus dem Einkommen, das nicht in Standardwährung ausgezahlt wurde, sondern zum Beispiel in Nahrungsmitteln. Curitiba verfügt über das dichteste soziale Netz im ganzen Land und über Kultur- und Bildungsprogramme von einzigartiger Vielfalt. Und trotzdem zahlten Curitibianer keinen Centavo mehr Steuern als der Rest Brasiliens.
Sogar auf makroökonomischer Ebene war mittlerweile klar, dass in Curitiba ungewöhnliche Dinge vor sich gingen. Zwischen 1975 und 1995 wuchs das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Curitiba um 75% schneller als im ganzen Land. Und dieser Unterschied blieb bestehen.
Am Telefon haben wir jetzt Jürgen Müller von der Zeitbörse Königsbrunn bei Augsburg, der ein Carsharing initiiert hat. Jürgen, erzähl uns doch mal, wie das Carsharing mit dem Tauschring, also mit eurer Zeitbörse, zusammenhängt.
Ja, hallo Dorina. Erstmal ist es möglich, dass unsere Zeitbörse-Mitglieder Carsharing-Autos fahren dürfen und das Ganze mit Talenten bezahlen können. Das ist eine Möglichkeit, das gibt es nicht so oft. Wir haben über 7 Autos mittlerweile jetzt und das können sich die Zeitbörse-Mitglieder ausleihen und können dann am Monatsende mit Talenten bezahlen. Und zum anderen haben wir einen Seniorenfahrdienst ins Leben gerufen in Königsbrunn. Und da fahren die Zeitbörse-Mitglieder dann Senioren aus der Stadt und bekommen dafür dann auch Talente gutgeschrieben. Und die Fahrten werden auch mit den Autos, mit Königsbrunner Autoteiler gemacht.
Ja, toll, aber das Benzin wird trotzdem in Euro bezahlt, oder?
Das Benzin wird durch Tankkarten bezahlt und die Zeitbörser haben damit dann nichts zu tun. Sie kriegen eine Gesamtabrechnung, die rechnet sich immer mit Zeit und Kilometer, wie sie die Autos nutzen. Und diesen Gesamtbetrag können sie mit Talenten bezahlen. Also wirklich mit Talenten 100% Carsharing-Autos fahren.
Das ist ja toll. Und woher bekommt ihr die Autos? Kauft ihr die?
Ja, wir haben einen Teil der Autos von der Stadt Königsbrunn geschenkt bekommen. Und da war ich wirklich geschenkt. Wir übernehmen alle Kosten und Versicherung, Steuer und so weiter alles, weil wir eben diesen Seniorenfahrdienst auch machen. Und das haben sie förderungswürdig empfunden, haben uns diese Fahrzeuge dann in unseren Fuhrpark mit reingestellt und wir dürfen die sozusagen kostenfrei nutzen. Auch daher geht es, dass ich eben manche Angebote dann als Talente laufen lassen kann, weil ich eben dann da keine oder kaum Kosten habe.
Ja, toll. Und ist Carsharing Königsbrunn als Verein organisiert oder muss man da...
Ist auch als Verein organisiert und der Verein Königsbrunner Autoteiler ist dann eben auch Mitglied bei der Zeitbörse Königsbrunn geworden.
Also, jetzt muss man aber nur Mitglied bei der Zeitbörse sein oder auch Mitglied bei Carsharing, um die Autos nutzen zu können? Autoteiler.
Man muss auch Mitglied beim Carsharing dann sein, weil es auch versicherungsrechtliche Gründe hat. Wir müssen das Mitglied dann anmelden bei den Autos und da müssen wir natürlich Führerschein angucken und solche Sachen. Alle Autos sind vollkaskoversichert und das geht dann nur, wenn man also auch Mitglied bei den Autoteilern ist. Das kostet aber im Monat 4 Euro Mitgliedsbeitrag. Das ist das einzige Mal, wann der Euro ins Spiel kommt. Und das war es eigentlich dann auch. Alle anderen Sachen eben sind beim Auto dann zu zahlen mit Talenten.
Und wie kann man die Autos nutzen? Also ich stelle mir vor, man kann nicht jeden Morgen um 7 nach München zur Arbeit fahren und abends wiederkommen. Oder es geht mehr um kürzere Fahrten.
Genau, also wer das Auto regelmäßig braucht, für den ist das Carsharing jetzt eher weniger geeignet. Mhm. Wer es aber einfach nur punktuell braucht, also sagt, komm, 2-3 Stunden brauche ich es oder ich muss kurz was abholen, für den ist es leicht möglich, das dann auszuleihen. Und das ist eben ein Geben und Nehmen. Das bedeutet eben, es ist nicht angesagt, dass jemand jetzt ein Auto eine Woche für sich dann ausleiht, sondern einfach für die Fahrten, die er braucht. Das ist ja auch der Sinn des Carsharing.
Also ich kann damit nicht in Urlaub fahren.
Doch, das schon wieder. Also du kannst jetzt hergehen und kannst 2 Wochen das Auto durchgehen für den Urlaub mieten. Das geht schon. Nur während des Jahres eben jetzt nicht sozusagen als Fahrzeug, das man dann nur für die Arbeit hat und 12 Stunden steht in der Arbeit, wird nicht genutzt. Aber als Urlaubsfahrzeug geht es ja. Das ist möglich.
Und ihr habt auch elektrische Autos dabei, oder?
Ja, wir haben mittlerweile 3 Elektroautos auch mit dabei, die sehr gut genutzt sind und die sehr gut ausgelastet sind. Und es macht den Leuten zunehmend Spaß, die neue Technik auch bei uns auszuprobieren.
Ich habe eben gerade in Facebook gesehen, ihr habt auch Lastenräder oder habe ich mich da verguckt?
Nee, hast du richtig geguckt. Wir haben ein Elektro-Lastenbike. Das haben wir jetzt aber nicht bei den 5 Autoteilern, sondern das haben wir im Moment noch über die Zeitbörse. Aber im nächsten Jahr werden wir den 2. ausbauen. Es wird auch eine Fahrrad-Rikscha dazukommen, mit der wir dann einfach die Menschen aufdecken, wir da ein bisschen an die Senioren. Wir werden also Seniorenfahrdienst mit Fahrrad-Rikscha machen können. Und das ist auch schön im Sommer dann so Ausflüge bei uns an den Lächen zum Beispiel oder an die Werkstatt sind die 2 Flüsse bei uns. Da kommen wir doch mit der Rikscha an Ecken hin, wo man mit dem Auto nicht hin kann. Und das Thema werden wir im nächsten Jahr auch wieder mit Hilfe der Stadt Königsbrunn groß ausbauen.
Das klingt ja toll.
Hallo Jürgen, hier ist der Lutz. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Wie weit ist dieses System erweiterbar? Ich hatte das so verstanden, dass ein Pool von Fahrzeugen von der Stadt gestellt wurde. Damit ist ja die Größe dieses Car-Teilens oder Autoteilens begrenzt. Oder gibt es eine Möglichkeit, das zu übertragen auf andere Städte oder innerhalb von Königsbrunn zu wachsen? Wie seht ihr das?
Ja, also wir haben vor 3 Jahren jetzt 2 Autos begonnen, die der Verein damals selbst aufgrund einer Spende angeschafft hat. Da haben wir zwei 15 Jahre alte Autos gekauft, im Wert von 6.000 Euro. Mit denen haben wir einfach angefangen. Und dann kamen die anderen Fahrzeuge Zug um Zug dazu. Und jetzt haben wir eben 7 und im nächsten Jahr kommen noch 3 weitere Elektroautos dazu von der Stadt. Und das ist eigentlich endlos erweiterbar. Die Vaterstetten ist ein schönes Beispiel bei euch in München, weil Osten ja draußen, die Stadt Vaterstetten ist ein bisschen kleiner wie Königsbrunn und hat fast 30 Fahrzeuge. Und diesen Verein gibt es da schon 20 Jahre, der arbeitet sehr, sehr gut und sehr, sehr eng auch mit der Stadt zusammen. Und die haben mittlerweile geschafft, dass sie alle 500 Meter in der Stadt ein Carsharing-Auto stehen haben. Und das ist so unser Ziel, da wollen wir hinkommen.
Ist das auch angelehnt an den Tauschring dort in Vaterstetten oder ist das eine eigenständige Initiative?
Hat mit dem Tauschring da jetzt nichts zu tun. Ich habe das jetzt halt bei mir vernetzt im Tauschring, weil ich es einfach nochmal als neue Möglichkeit gesehen habe, da Sachen zu machen, die so nicht so üblich sind.
Jürgen, machst du dann die Verwaltung von diesem Autoteiler oder habt ihr da Leute, die das machen?
Wir haben das ein bisschen ausgelagert, bis heuer, dieses Jahr im März, habe ich noch das hauptsächlich alles machen müssen, also von Rechnungen einschütten und in den Computer hacken und so weiter, habe ich alles selber gemacht. Aber jetzt sind wir doch in einen Bereich gekommen, wo es nicht mehr zu schaffen ist, in der Ehrenamtlichen. Und wir haben jetzt das ausgelagert zur Deutschen Bahn. Hört sich erstmal lustig an, was hat die Bahn mit Carsharing zu tun? Die Bahn ist mit der größte Carsharing-Anbieter Deutschlands, hat ja. Über 4.000 Autos an allen Bahnhöfen stehen. Und wir sind jetzt in diesen Pool mit dazugegangen. Das bedeutet auch, dass jeder, der bei Königsbrunner Autoteiler Mitglied ist, kann alle 4.000 Autos auf der Deutschen Bahn nutzen. Und damit haben wir umwelt- und ökologisch gesehen, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Weil jetzt kann man mit der Bahn zum Beispiel nach Hamburg fahren und da dann einfach auf Carsharing-Autos umsteigen. Total problemlos zu buchen über Smartphone oder Notebook daheim auf der Couch.
Seht ihr in eurem Tauschring auch Zuwachs durch diese Initiative? Hat das Werbewirksamkeit für den Tauschring?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt im Moment 250 Mitglieder. Wir wachsen im Jahr zwischen 30 und 40 Mitglieder und haben natürlich auch durch diese Verzahnung zu den Autoteilern immer wieder eine schöne Öffentlichkeit bekommen, viele Zeitungsartikel. Und gerade dieser Seniorenfahrt erwähnt worden ist und eben gerade auch die Zeitbörse sehr lobend hervorgehoben worden ist. Und das hat sich dann an unseren Mitgliederabenden auch schon immer eigentlich als gute Resonanz einfach erwiesen, dass wir da mehr Zuwachs bekommen haben.
Das hört.
Sind wir sehr stolz. Etwa vor ein paar Jahren noch nie möglich gehalten, dass wir über 200 kommen. Und jetzt haben wir 250 und es geht eigentlich weiter im Moment. Wir haben weiter so 30 im Moment auch im Schnitt im Jahr Zuwachs.
Das hört sich so an, als wäre das nachahmenswert. Habt ihr bei den anderen Tauschringen das auch schon bekannt gegeben? Macht ihr dort auch Aufklärung innerhalb der Tauschringlandschaft, dass dieses Konzept sich weiter verbreitet?
Ja, ich habe das ja sowohl beim Bundestreffen schon mal vorgestellt gehabt, beim Tauschring-Bundestreffen und zuletzt jetzt auch beim Regionaltreffen in Bad Aibling war ich da und habe einen Vortrag gehalten über die Verzahnung Autoteiler und Zeitbörse. So dass eigentlich auch die jetzt hier bei uns im regionalen Bereich Interesse haben, jederzeit auf mich zukommen können. Ein paar waren schon da, ja, aus Kaufbeuren gibt es ein Beispiel, da hat auch eine Zeitbörse Interesse gehabt und die haben dann auch einen Carsharing-Verein gegründet, aber dann auch außerhalb der Zeitbörse, weil da nicht so viele Aktive da waren, die das unterstützt haben. Weil es ist schon natürlich am Anfang eine ziemliche Aufbauarbeit, weil irgendjemand muss sich ja um die Fahrzeuge kümmern und ganze Logistik aufbauen, aber wenn es mal steht, so wie bei uns, dann ist es eigentlich von der Arbeit her durchschaubar. Also im Moment sehe ich mir keinen Tauschring bekannt, der das ähnlich macht, aber bin jederzeit bereit, da Unterstützung zu geben.
Wie kommen denn die Autos zu den Nutzern oder umgekehrt die Nutzer zu den Autos?
Okay, die Autos haben feste Standorte. Es gibt ja mittlerweile auch Carsharing, zum Beispiel in München, wo sie frei gemietet werden können und dann auch wieder abgestellt werden, wo man will. Bei uns ist es jetzt nicht so, wir haben feste Standorte und es läuft so, der Nutzer bucht das Fahrzeug praktisch über Smartphone oder Telefon oder über das Internet und bewegt sich dann hin zum Fahrzeug. Am Fahrzeug selbst ist ein Kartenleser, da zieht man dann eine scheckkartengroße Zugangskarte über diesen Kartenleser, der ist an der Windschutzscheibe, dann öffnet sich das Auto und im Auto ist dann der Fahrzeugschlüssel. Und dann macht man seine Fahrt und über diesen Kartenleser, das ist GPS-basiert, misst er dann die Kilometer, generiert es automatisch in eine Rechnung mit rein, sodass man nichts machen muss, kein Fahrtenbuch auskriegen oder sonstiges. Und wenn man die Fahrt beendet hat, dann stellt man das Auto wieder ab, den Schlüssel ins Handschuhfach, schließt es wieder mit der Karte und damit ist die Fahrt beendet und bezahlt sozusagen.
Das klingt ja nach Hightech.
Ja, ist es auch. Und das haben wir seit März, seit wir mit diesen, unseren Autoteilern jetzt zur Deutschen Bahn gegangen sind. Seitdem haben wir diese Sachen alle automatisiert. Weil früher haben wir eben ein Fahrtenbuch gehabt, das sich dann mühsam wieder in den Computer reinhacken hat müssen. Und auch Rechnungen, die ich mühsam dann kuvertieren musste und alles. Und das übernimmt jetzt alles die Deutsche Bahn für uns gegen eine kleine Pauschale dieser pro Auto zahlen. Und dadurch konnten wir das weiterhin ehrenamtlich leisten. Und solche Sätze wie ab 1 Euro die Stunde und ab 18 Cent den Kilometer inklusive Benzin, solche Sätze können wir hier bieten in Königsbrunn, weil eben alles auf dem ehrenamtlichen Bereich läuft.
Das klingt ja echt günstig. Habt ihr eine eigene App, über die man mit dem Smartphone die Autos buchen kann?
Ja, sogar zwei. Wir haben eine App von Flinkster Carsharing, das ist eben das Carsharing der Deutsche Bahn. Da sind auch die Königsbrunn-Autos drin und die andere ist von Scouter, S-C-O-U-T-E-R, Scouter. Und über diese App kann man auch unsere Königsbrunn-Autos buchen. Da sind dann eben auch andere noch mit drauf von anderen Städten und das ist eben auch gerade so gewünscht, weil wir eben da auch Partnerschaft haben, dass man in ganz Deutschland die Autos mit einer Karte eben nutzen.
Das klingt wirklich toll. Ich danke dir für dieses Interview und ich hoffe, wir machen ein bisschen Reklame für euch, ja, beziehungsweise animieren andere Tauschringe, sich da auch zu beteiligen.
Okay, alles klar.
Und hier, wie immer am Ende unserer Sendung, die Terminvorschau. Das Stadtteiltreffen im Westend gibt es heute in einer Woche am 17. Dezember im Selbsthilfezentrum Westendstraße 68 im Souterrain. 18 bis 20 Uhr. Am Sonntag, den 3. Januar, wie jeden ersten Sonntag im Monat, Frühstückstreffen im Café Wildwuchs im Werkhaus, Leonrothstraße 19, 11 bis 14 Uhr. Das Stadtteiltreffen Sendling ist am Dienstag, 5. Januar, diesmal in der Deiserstraße 37 im Alten- und Seniorenzentrum, 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und am Freitag, den 8. Januar, ist wieder Tauschabend in der Nymphenburger Straße 145 ab 17 Uhr. Nochmal ganz kurz. Stadtteiltreffen West, 17. Dezember, 18 bis 20 Uhr, Westendstraße 68. Frühstückstreffen, Café Wildwuchs, 3. Januar, 11 bis 14 Uhr. Stadtteiltreffen Sendling, 5. Januar, 19.30 bis 21 Uhr, Deiserstraße 37. Tauschabend am 8. Januar um 17 Uhr, Nymphenburger Straße 145.
Das war unsere Letztauschring München-Sendung bei Radio LoRa, die alle 2 Monate ausgestrahlt wird. Also die nächste ist im Februar, am 2. Donnerstag im Februar. Mitgewirkt haben diesmal Sabine, Gabriele, Christine, Michael, Lutz und Dorina. Schönen Abend noch an alle Hörer. Tschüss.